D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Ahmed liebt Sandra, Roger liebt Nadja und Lina liebt Ufuk. Liebe kennt glücklicherweise keine Grenzen. Und doch, es gibt manchmal kulturelle Unterschiede, andere Mentalitäten, Traditionen. Das kann auch für eine Beziehung eine ziemliche Herausforderung sein. Wenn einer eine andere Religion hat, eine andere Sprache spricht oder es zum Beispiel unterschiedliche Vorstellungen von Männer- und Frauenrollen gibt. Interkulturelle oder binationale Paare heißen die dann im Fachdeutsch. Das ist das Thema dieser Sendung. Wenn ihr mögt, lernt ihr gleich Lina und UFO kennen, erfahrt, worauf Russinnen beim Brautkleid aussuchen besonders Wert legen und wo deutsche Männer im Netz ausländische Frauen suchen. Willkommen zu Eine Stunde Liebe. Ich bin Till Opitz.
D-Radio Wissen.
Ufuk und Lina sind ein echt interkulturelles Paar. Sie sind beide Deutsche, hier aufgewachsen, leben in Bonn, sind hier glücklich. Die Familien der beiden kommen aber ursprünglich aus zwei verschiedenen Ländern, haben aber trotzdem eine Gemeinsamkeit. Sie haben mir ihre Multikulti-Beziehungsgeschichte in der Fußgängerzone erzählt. Hier sind Lina und ihr Mann Ufuk.
Also ich komme aus Syrien und mein Mann kommt aus der Türkei.
Gibt es da Unterschiede? Meinst du, das hat eine Rolle gespielt, dass ihr zusammengekommen seid, dass ihr vielleicht aus ähnlicher Weltregion kommt?
Ja, ich glaube schon, weil wir aus dem gleichen Kulturkreis eigentlich kommen. Wir sprechen halt nur verschiedene Sprachen. Aber man muss das ja nochmal unterscheiden, ne? Weil Kurden und Türken mögen sich ja zum Beispiel nicht so. Und wir sind eigentlich kurdischer Abstammung. Ja, beide. Kurde aus der Türkei und Kurdin aus Syrien.
Wie siehst du das? Glaubst du, das hat mit eine Rolle gespielt?
Ja, ich glaube schon. Vor allem auch bei den Eltern hat es schon eine große Rolle gespielt, dass es auch so ein bisschen passt her.
Was ist zum Beispiel in puncto Eltern wichtig für euch? Also was ist da vielleicht kulturell eine Besonderheit, die vielleicht jetzt, wenn du einen deutschen Freund hättest, also in Anführungsstrichen, ohne den Background, wo es dann vielleicht schwieriger wäre?
Wir haben viele gemischte Paare auch mit Deutschen in der Familie. Aber ich glaube, was schwer ist, sind zum Beispiel die Bräuche oder die religiösen Ansichten. Dass wir zum Beispiel in unserem Kulturkreis auch wegen der Religion kein Schweinefleisch essen. Und wenn man dann zum Beispiel bei der deutschen Familie eingeladen werden würde, dann müsste man ja aufpassen, was die Mutter oder Schwiegermutter kocht. Die einen feiern Weihnachten, die anderen feiern Opferfest. Und das ist ja dann, das führt ja dann schon mal zu Unterschieden, ne? Ja.
Was glaubst du, wäre mit einer deutschen Freundin in Anführungsstrichen möglicherweise nicht so machbar?
Mit einem Deutschen könnte man, glaube ich, alles machen. Es geht darum, dass man mit den Ausländischen.
Das hast du jetzt nicht gesagt, ne?
Ja,
ja, ne, die sind ein bisschen lockerer. Wir sind so ein bisschen gebunden, das stimmt. Heißt aber nicht, dass du eine deutsche Frau anschleppst jetzt, ne?
Ja.
Ich glaube, dass Deutsche viel offener sind. Also man muss ja wirklich sagen, aus anderen Kulturkreisen, gerade Middle East, ne, Mittlerer Osten, die sind so sehr in ihren eigenen Kreisen. Aber da wir beide hier geboren sind, ist es bei uns so ein Mischmasch. Ja.
Würdest du auch sagen, das ist eigentlich ziemlich cool, dass ihr so aus verschiedenen Kulturen so alles habt?
Ja, ich weiß nicht.
Doch, oder? Ja, ist doch eigentlich voll cool. Auch eigentlich, dass wir dreisprachig aufgewachsen sind und aber hier in Deutschland leben und beide Kulturen kennengelernt haben, ne? Also ich finde das total cool.
Wir sind sehr modern.
Ufuk und Lina sind alles. Türkisch und Syrisch, beide Deutsch und beide Kurdisch. Und wie sie selber sagen, Mischmasch. Die Liebe wird global. Es gibt immer mehr interkulturelle Paare, mehr grenzüberschreitende Beziehungen. Das ist nicht nur gefühlt so, es gibt da auch ein paar harte Fakten vom Statistischen Bundesamt. Zuletzt aus 2012. Sven Preger aus der D-Radio Wissen Redaktion. Wie viele Paare sind denn in Deutschland interkulturell oder binational, wie es im Amtsdeutsch heißt?
Also es ist so, dass jede achte Eheschließung eine binationale ist, also wo beide unterschiedliche Staatsangehörigkeiten haben, so definiert man das ja. In Berlin sieht es ein bisschen anders aus. Da ist es sogar so, dass fast jede fünfte Ehe binational ist. Mhm. Statistisch werden allerdings nur erfasst Eheschließungen, das muss man dazu sagen. Paare, die so miteinander leben, gibt es natürlich viel, viel mehr. Wenn du mal zum Beispiel denkst an Austauschprogramme wie Erasmus oder so, die sorgen natürlich dafür. Und damit waren insgesamt schon 3 Millionen Europäer an einer ausländischen Uni studieren mit Erasmus. Und da findet man natürlich auch schon mal die Diebe.
Okay, aber zurück mal zur Hochzeitsstatistik vom Statistischen Bundesamt. Verteilt sich das gleichmäßig auf Frauen und Männer?
Nein, das tut es nicht. Es heiraten etwas mehr deutsche Männer eine nicht deutsche Partnerin. Dagegen gibt es dann etwas weniger deutsche Frauen, die einen nicht deutschen Mann heiraten. Mhm. Insgesamt kann man aber sagen, der Trend ist relativ klar. Die Zahl der binationalen Ehen hat sich in den vergangenen 20 Jahren ungefähr verdoppelt.
Welche Nationen heiraten da besonders gerne wen? Wird das auch erfasst?
Ja, das wird tatsächlich erfasst und ist manchmal sogar ein bisschen im Klischee unterwegs. Also Frauen mit deutschem Pass heiraten vor allem türkische Männer, gefolgt von Ehen mit Italienern und US-Amerikanern. Mhm. Bei den Männern wiederum ist es so, dass es besonders besonders viele Hochzeiten mit Polin, Türkin und Russin gab. Und bei der Kombi, Vorsicht Heike, Deutschland-Thailand herrscht überraschenderweise ein sehr deutlicher Überschuss der deutschen Männer. Sprich, mehr deutsche Männer heiraten tatsächlich Thailänderinnen als umgekehrt. Mhm. Was auch ganz interessant ist, je höher der Bildungsgrad von Migrantinnen oder Migranten, desto eher gehen sie eine interkulturelle Ehe mit einem deutschen Partner ein.
Sven Präger mit den harten Zahlen über binationale Ehen in Deutschland. Dankeschön. Wenn Türken Hochzeit feiern, dann ist das oft eine Riesenfete mit Buffet mit hunderten Leuten. Bei den Russen, da gehört auch relativ häufig Wodka mit zur Hochzeitsfeier. Und bei Italienern, da geht's oft sehr traditionell, manchmal fast schon kitschig zu. Hochzeiten, die spiegeln ein Stück weit auch kulturelle Besonderheiten, Traditionen. Elena Gorina, die arbeitet in einem Brautmodeshop in Bonn. Sie hat selber einen russischen Background und sie hat mir verraten, ob es bei ihren Kunden auch bei der Auswahl des Brautkleides Unterschiede gibt.
Also jede Frau natürlich, ob das Deutsch oder Russisch, möchte schön aussehen. Das ist ja klar, das gibt es gar keine Unterschiede. Nur russischen Frauen möchten mehr Glam haben, mehr Glitzer und ein bisschen schicker, breitere Röcke, längere Röcke. Wobei die Deutschen schon mehr so europäischer Stil, bisschen, also dezenter, ja, bisschen dezenter, oft einmal sportlich. Gerade bei ganz jüngerer Generation ganz schwierig schon festzustellen, aus welchem Land kommen die, weil fast jeder möchte so ein bisschen moderner aussehen, sagen wir mal.
Je jünger, desto weniger kulturelle Unterschiede bei der Auswahl des Brautkleides, sagt Elena. Sie arbeitet in einem Brautmodeladen in Bonn. Und dort in Bonn habe ich auch ihn getroffen, dunkle Hautfarbe, Anfang 20. Für ihn spielen kulturelle oder ethnisch unterschiedliche Backgrounds keine Rolle in Sachen Liebe.
Das ist für mich das überhaupt kein Thema mehr. Bis jetzt hatte ich sogar noch nie eine schwarze Freundin. Ich hatte immer nur Hellhäutige oder Latinas oder keine Ahnung. Natürlich gibt es Leute, die gucken, aber die sind, glaube ich, die ganz ältere Generation, ganz alte Generation. Aber sonst gucken die gar nicht mehr.
Jede dritte Beziehung beginnt inzwischen im Netz, beginnt online. Und weil das Netz global ist, müsste es ja dann auch immer mehr grenzüberschreitende Beziehungen geben und das Dating über Grenzen hinweg pushen. Pamela Mucher ist vom Portal singlebörsen-vergleich.de. Sie beobachtet seit Jahren den Dating-App- und Singlebörsenmarkt im Netz, hat einen guten Überblick. Und ich habe sie gefragt, ob und welche interkulturellen Angebote es im Netz denn gibt.
Ja, also hier in Deutschland gibt es ein Spezifikum. Also das vorherrschende Modell für die interkulturelle Partnersuche ist wirklich das, dass ein deutscher Mann nach einer gescheiterten Ehe meistens eine osteuropäische Frau sucht. Das ist das eine Modell. Das zweite Modell ist eben die asiatische Frau. Das sind so die beiden vorherrschenden Muster hier in Deutschland.
Das heißt, es gibt wirklich Portale, wo ich jetzt als Mann suchen kann, ich möchte jemand aus Thailand zur Frau haben und suche die ganz gezielt. Da gibt es Angebote.
Ja, genau. Für Asien und Osteuropa gibt es spezielle Online-Dating- oder Online-Partner Sucheportale. Bei Osteuropa ist das zum Beispiel Interfriendship. Die funktionieren ganz klassisch wie ein Online-Partnersucheportal. Und gerade so im Osteuropa-Bereich gibt es natürlich dann auch kleinere Anbieter, die bieten so Full-Service-Partnersuche an. Denn das ist ja dann meistens auch mit einer Reise verbunden und mit Dolmetschertätigkeiten und so weiter.
Was sind das dann für Männer, die dort suchen? Und was sind das auch für Frauen, die auf den Portalen sind?
Die Männer suchen dort meistens nach einer gescheiterten Ehe. Man sagt so ein bisschen flapsig, die haben die Schnauze von den emanzipierten deutschen Frauen voll. Es ist einfach also eine Irritation im Rollenverständnis hier bei deutschen Partnersuchenden, bei beiden Geschlechtern. Und suchen dann eben so in der russischen Frau oder in osteuropäischen Frauen finden die eben eine Mischung wieder zwischen auch einer emanzipierten Frau, einer gut ausgebildeten Frau, aber einer eben, die das klassische Rollenverständnis als Frau dennoch nicht gänzlich ablehnt. Und die russischen Frauen wiederum mögen an deutschen Männern, dass die eben emanzipierter sind als die russischen Männer, die sich eben gern bedienen lassen und häufiger auch so eine patriarchalische Haltung an den Tag legen.
Ist das ein Nischenmarkt? Weiß man, wie groß dieser Bereich ist?
Also wir gehen bei Hochschätzungen von um die 5% an Männern aus, die eben nach einer ersten Ehe dann auf dem zweiten Heiratsmarkt eine Frau aus Asien oder Osteuropa möchten.
Das ist jetzt schon ein sehr spezielles Interesse. Wie sieht's aus mit, wenn ich einfach Interesse habe, ja, jemand aus einer anderen Kultur kennenzulernen, sei es aus eine Spanierin oder sei es der Brite? Also wie ist das da in diesem Bereich im normalen Dating sozusagen?
Wenn Sie als deutscher Mann oder eben auch als deutsche Frau sich so ein bisschen über die Ländergrenzen hinaus orientieren wollen, dann ist es manchmal gar nicht so verkehrt, entweder zu einer Singlebörse zu gehen, die schon per se international ausgerichtet ist. Also die großen Player wie Match oder Meetic oder aber auch, sagen wir jetzt mal, Sie möchten gerne eine Freundin aus Frankreich. Neu.de zum Beispiel ist in Frankreich sehr populär. Wenn Sie jetzt über Neu.de in Deutschland nach einer französischen Kandidatin suchen, dann wird die Auswahl sehr groß sein, die Sie dort bekommen oder
finden. Das heißt, die Datenbanken sind einfach heute international und man kann entsprechend auch dann die Suche spezifizieren. Ich möchte mal im Pariser Raum gucken, wer ist denn da am Start?
Ja, ganz genau.
Gibt es denn kulturelle Unterschiede, also jetzt beim Dating online im Netz oder auch wenn man sich dann zum ersten Mal sieht?
Auf jeden Fall. Die zeigen sich dann natürlich vor allem auch beim Daten selbst, aber das beginnt schon mit der Darstellung im Profil. Also wenn wir nochmal zu den osteuropäischen Frauen zurückkommen, da wird ein Mann vielleicht auf den ersten Blick denken, Mensch, die sind alle viel zu schön, die sehen ja alle aus wie aus dem Katalog. Der weiß vielleicht noch nicht, dass sich Russinnen auf Partnersuche, die gehen zum Fotografen, das sind Studiofotos, die putzen sich richtig raus. Und bei deutschen Frauen ist ja so dieses Natürlichkeitsgebot sehr wichtig. Also da gibt es schon große Unterschiede. Und wenn man dann wirklich dann ins Date reingeht, wer zahlt zum Beispiel beim ersten Treffen? Eine deutsche Frau ist darüber verunsichert. Zahlt sie jetzt selbst, zahlt sie nicht selbst? In anderen Ländern ist es selbstverständlich, dass der Mann dann einen ausgibt. Aber es gibt auch solche Regeln wie, wie nähert man sich aneinander an? Zum Beispiel in den USA ist es eine eiserne Regel, dass beim ersten Date nicht geknutscht wird. Wenn es allerdings bis zum dritten Date immer noch nicht passiert ist, dann können Sie das Ganze vergessen.
Klare Regel.
Ne? Und solche Feinheiten, kulturelle Unterschiede, die muss man natürlich auch erstmal lernen.
Wir haben jetzt viel geredet über grenzüberschreitendes Dating, über Partnersuche. Das ist aber nicht die Mehrzahl. Die Mehrzahl der Leute, auch im Online-Dating, sucht eher nach Leuten im eigenen Kulturkreis, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also wir haben hier in Deutschland eine sehr, sehr ausdifferenzierte Single-Börsenlandschaft. Also Sie haben Muslim-Dating, Sie haben jüdische Partnersuche, Sie haben christliche oder eben auch Greek Dating, dann haben Sie Singlebörsen für die russische Community hier in Deutschland, wo sich ganz gezielt Russen zur Partnersuche auf dieses Portal begeben. Also die nationalen Communities bleiben schon auch gerne unter sich.
Viele suchen dann doch auch im eigenen Kulturkreis. Andererseits steigt die Zahl binationaler Paare und Ehen seit Jahren an. Pamela Mucher war das von einem der größten Single-Börsen-Vergleichsportale in Deutschland. Dankeschön. Eine Stunde Liebe. Nadja und Rodja sind ein Paar seit 4 Jahren. Beide sind Anfang Mitte 30. Nadja kommt ursprünglich aus dem Westerwald, Rodja ursprünglich aus Teheran. Diese Woche haben sie mir einen Einblick in ihre deutsch-persische Beziehung gegeben.
Ja, ich bin Nadja aus Köln. Wir haben mit meiner Freundin zusammen eine Cocktailbar und jetzt sitzen wir hier im Interview, sollen etwas über unsere Beziehung erzählen und sehen, was passiert.
Ja, und ich bin die Roja, ich komme aus dem Iran und mit meiner Freundin führen wir eine Cocktailbar, wie sie erzählt hat und ja.
Glaubt ihr, dieses interkulturelle deutsch-iranische Beziehung, wenn man so will, das spielt irgendwo eine Rolle?
Keine Ahnung, ich glaube, das kann die Nadja besser beantworten, weil ich mein Leben lebe oder meine Kultur, wie ich möchte. Und die Nadja muss damit klarkommen. Wie gesagt, ich glaube, mein Temperament ist ja ein bisschen zu viel für sie, aber sonst, ich glaube, ist das ganz normal, oder?
Nadja, stimmt das? Hat Roja ein anderes Temperament als vielleicht eine deutsche Frau?
Ja, auf jeden Fall. Damit hat sie auch eigentlich schon alles auf den Punkt gebracht, weil jetzt, wenn wir nur Iran-Deutsch sehen, Iraner machen das, was sie möchten und das, was sie sagen, ist sowieso richtig und alles andere auch in der Beziehung ein bisschen. Ja.
Wie habt ihr euch da committed? Wie kommt ihr da mit den unterschiedlichen Mentalitäten klar?
Naja, ich habe dann den längeren Atem, ein bisschen Geduld und dann irgendwann ist dann vielleicht meine Idee auch ihre Idee und dann funktioniert das ja dann wieder.
Die Nadja isst sehr gerne, was ich koche.
Reis mit dann Fleisch und Soßen und so die ganze persische Küche. Und ist natürlich sehr unterschiedlich schon zu unserer Küche, aber schmeckt sehr gut. Und deswegen hat sie sich durchgesetzt und ich habe auch nichts dagegen. Muss ich einfach weniger in der Küche stehen.
Ihr trinkt jetzt gerade auch schwarzen Tee. Dazu gibt es ganz süßen Kuchen. Ist das auch so was Klassisches?
Richtig. Nur Iraner essen ein bisschen süßer.
Nie so viel Kuchen gegessen wie in den letzten 4 Jahren.
Welche Feste feiert ihr?
Ja, wir haben einfach doppelt so viele Feiertage jetzt wie andere Leute. Wir haben zwar eigentlich gar keine Zeit dafür, aber es kommt irgendwie zwischendurch. Also 2-mal Neujahr. Dann haben wir Weihnachten, unser Weihnachten, das habt ihr nicht.
Wir haben Silvester unterschiedlich, wir haben Neues Jahr unterschiedlich. Und ich glaube, die sind die Einzige, weil ich nicht religiös bin und deshalb muslimische Feste feiere ich nicht. Ich feiere nur persische, iranische Feste und die sind nur 2. Und die Nadia muss 2-mal mit mir Silvester feiern und 2-mal mit mir Neues Jahr.
Jetzt ist ja, glaube ich, im Iran offen lesbische Beziehungen wäre eher schwierig. Hier in Deutschland ist das relativ entspannt, im Vergleich zumindest. Wie gehst du da mit deiner iranischen Familie mit um, mit dem Thema?
Ja, meine iranische Familien, sie haben nicht unbedingt alle Ahnung, wie mein Leben hier in Deutschland ist. Ich glaube, wenn sie auch gewusst hätten, hätten sie auch ihre eigene Vorstellung davon gehabt. Sie hätten vielleicht versucht, mich zu überzeugen, dass ich nochmal zurück zum normalen quasi Leben wieder. Aber meine Freunde kennen alle die Nadia und wissen von unserer Beziehung, alle unsere Bekannte. Mein Bruder habe ich nie darüber geredet, aber er hat selber Ahnung davon. Er hat die Nadia auch darüber angesprochen, letztens, als er hier war. Und 1-2 Freunde von mir, als ich nach 14 Jahren im Iran wieder war, von Nadia und unserer Beziehung erzählt. Und sie haben das auch eigentlich super positiv aufgenommen, haben auch darüber ein bisschen gelacht und wollen, dass ich ein bisschen detailliert darüber rede.
Jeder, der es sehen möchte, der wird das von alleine sehen. Und wer es nicht sehen möchte, dann kann man ihn ja beschützen und in seinem Glauben lassen.
Gibt es Unterschiede in der persischen und in der deutschen Kommunikation?
Ja, sehr doll sogar. Also Deutsche reden einfach geradeaus, was sie denken meistens oder fragen auch einfach Sachen nach, wo man vielleicht auch ein bisschen in die Privatsphäre reingeht. Das haben wir auch oft hier im Laden. Wie viel verdienst du, was machst du, so ist alles irgendwie kein Problem. Und Persern haben sehr großen Bewusstsein für Respekt und Stolz und Privatsphäre und so und würden halt viele Dinge, selbst wenn sie eng befreundet sind, nicht nachfragen oder auch selbst wenn sie interessiert daran sind oder jemandem sagen, wie er was besser macht oder so. Das würden sie nicht unbedingt so wirklich aussprechen.
So ist das richtig, ja.
Rodja und Nadja sind seit 4 Jahren ein Paar. Die beiden feiern doppelt Neujahr, das deutsche und das persische Neujahrsfest. Wenn man dann mal zusammen ist, vielleicht auch zusammenziehen will, sich in einem Land treffen, dann entstehen ja auch viele Fragen. Beratung für interkulturelle Paare, die gibt's beim Verband Binationaler Familien und Partnerschaften. Der Verein, der bietet Anlaufstellen von Aachen bis Würzburg. Und ich habe mich mit der Leiterin der Landesgeschäftsstelle Nordrhein-Westfalen getroffen, Michaela Schmidt-Reiners, und sie gefragt, was der Verband Binationaler genau macht.
Also in manchen Städten sind wir Beratungsstellen. In München zum Beispiel, in Berlin, in Frankfurt gibt es sowas auch als Träger der sozialen Arbeit. Hier in Nordrhein-Westfalen ist es nicht so. Wir arbeiten fast nur ehrenamtlich. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel Eltern, die sich eben mit Kinderbüchern auseinandergesetzt haben und die hier eine Bücherei organisieren. Es gibt den afrodeutschen Haarworkshop.
Was sind so typische Fragestellungen, mit denen Paaren zu Ihnen kommen?
Wie kann ich überhaupt heiraten? Welche Papiere brauche ich überhaupt? In welchen Marathon muss ich da gehen, bürokratischer Art? Da begleiten wir Paare auf diesem Weg. Wenn sie geheiratet haben, besteht oft so ein Scheinehe-Verdacht. Also bis heute werden Ehen überprüft vom Amt. Das sind schon tüchtige Barrieren, sagen wir mal, bis das Liebespaar dann in Deutschland zusammenleben kann.
Gibt es auch umgekehrte Fälle, wo Sie Leute beraten, die dann von Deutschland ins Ausland ziehen?
Das Familienleben gestaltet sich oft so, dass man mal hier und mal dort lebt. Das heißt, es gibt auch Anfragen aus dem Ausland. Ja doch, das kann schon sein, dass es eine rechtliche Beratung darüber gibt, was es rechtlich bedeutet. Also familienrechtlich zum Beispiel, wenn ich meinen familiären Schwerpunkt nach außen lege. Also wir versuchen halt rechtlich zu beraten, wir machen auch psychologische Beratung. Wir haben auch schon mal einen Ratgeber darüber geschrieben, was jetzt eine gemeinsame Erziehung zum Beispiel bedeutet für Paare, die unterschiedliche Sprachen sprechen, Religionen haben. Ne? Wie kann man da so Aushandlungsprozesse gestalten, was gibt es da für Möglichkeiten?
Klar gibt es da keine pauschale Geschichte, aber wenn ich jetzt mit einer Griechin zusammen bin, wo sich mich dann auf ein anderes Familienbild einstellen. Also gibt es so ganz konkrete Dinge, die es auch spannend machen?
Also ich merke ja erst, wie ich bin, wenn andere mir zeigen, dass das, was ich täglich tue und denke, nicht eigentlich vollkommen selbstverständlich ist, sondern nur eine Art zu leben. Ne? Und ich glaube, das erfahren sie in der binationalen Beziehung schon stärker. Sie sind gezwungen, sich täglich auseinanderzusetzen. Und ich finde, das ist auch ein wunderschöner Prozess. Und also für mich birgt der auch ganz viele Ressourcen. Zum Beispiel Umgang mit der Familie. Also wie weit darf die Familie in unser Leben funken? Wie weit spielt die noch eine Rolle? Dürfen die 5 Wochen zu 10 unser Wohnzimmer besetzen oder nicht? Also nur um einen Punkt zu nehmen.
Wenn Sie das vergleichen, Ihren Verband binationaler Familien und Partnerschaften gibt es seit den 70er Jahren. Seitdem ist sehr, sehr viel Zeit vergangen. Wie hat sich das denn verändert? Braucht es den Verband eigentlich heute noch?
Leider ja. Es hat sich aber auch verändert. Also einmal, glaube ich, durch das Zusammenwachsen der EU, weil einfach viele Menschen aus vielen Ländern auch einfacher einreisen können, einfacher Aufenthalt bekommen und so weiter. Das vereinfacht tatsächlich sehr viel. Das internationale Familienrecht hat sich geändert. Aber wir müssen uns noch sehr stark mit den Themen Rassismus und Ausgrenzung auseinandersetzen und überlegen, wie wir eine Gesellschaft werden, wo wirklich alle zu Hause sind und anerkannt werden.
Sagt Michaela Schmidt-Reiners vom Verband Binationaler Familien und Partnerschaften. Den Link zum Verein findet ihr auf deradiowissen.de. Das war Eine Stunde Liebe mit Till Opitz. Mein Eindruck nach dieser Sendung über interkulturelle Paare, das wird irgendwie doch immer entspannter. Liebe wird global, sprengt Grenzen, ist Alltag, wird selbstverständlicher. Und gerade für Leute, die heute Anfang 20 sind, ist das einfach Liebe. Hautfarbe, Herkunft, die spielen kaum noch eine Rolle. Ihr könnt gerne weiter diskutieren, auch nach der Sendung natürlich, auf Facebook, Google+. Oder schreibt uns auch gerne eure Meinung oder was ihr an Vorschlägen habt an mail@deradiowissen.de. Und wenn ihr wollt, bis zur nächsten Eine Stunde Liebe am Freitagabend.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.